NDR Info. Echo des Tages.
Für die deutschen Fans und die Reporter war es ein Olympiatag großer Emotionen heute in London.
Der Deutschlandachter, er fegt hier über das Wasser und er liegt in Führung. Und jetzt schmettern hier nochmal 8 schwarz-rot-goldene Ruderblätter in das Wasser des Dorney Lake. Der Deutschlandachter ist vorne, noch 2, 3 Schläge. Oh ja, oh ja, der Deutschlandachter hat die Goldmedaille gewonnen.
Sie waren die Favoriten, doch erstmals seit 24 Jahren gab es für den Achter das Paradeboot des Deutschen Ruderverbandes tatsächlich wieder olympisches Gold. Mehr live aus London, am Ende dieser Sendung. Die weiteren Themen: neue Leitung für Verfassungsschutz und Bundespolizei, Verlängerung, aber neue Auflagen für Ökosteuerbefreiung, die Gesetzesänderungen zum 1.8., die US-Gespräche im Nahen Osten, die Einführung der Finanztransaktionssteuer in Frankreich, die Sondersitzung des Rheinland-Pfälzischen Landtages zum Nürburgring und der neue ARD-Deutschland-Trend. Am Mikrofon begrüßt Sie Ulrike Heckmann. 2 zentrale Sicherheitsbehörden des Bundes haben seit heute neue Chefs. Hans-Georg Maaßen leitet nun den Bundesverfassungsschutz und Dieter Roman ist neuer Präsident der Bundespolizei. Das Bundeskabinett billigte damit auch die umstrittene Entscheidung des Bundesinnenministers, die Spitze der Bundespolizei kurzfristig auszutauschen. Aus Berlin Dietmar Riemer.
Der Minister und sein neuer Verfassungsschutzpräsident, also die beiden, sind gleich am ersten Arbeitstag von Hans-Georg Maaßen schon ganz einer Meinung.
Das Wichtigste beim Verfassungsschutz ist jetzt, Vertrauen herzustellen.
Ich sehe als größte Aufgabe, das Vertrauen in den deutschen Inlandsdienst zu stärken.
Und im Übrigen die Aufräumarbeiten im Kölner Bundesamt für Verfassungsschutz ohne falsche Rücksichten zu beginnen. Der neue Chef des Verfassungsschutzes, Hans-Georg Maaßen, kann sich dabei darauf verlassen, dass sein Dienstherr in Berlin eine im Prinzip doch hohe Meinung vom Verfassungsschutz hat.
Dort arbeiten hervorragende Männer und Frauen, die Vertrauen verdient haben. Der Verfassungsschutz ist als Frühwarnsystem unverzichtbar. Und es geht darum, dass der neue Präsident auch mit Reformen, mit einer Neuaufstellung auch in einigen Bereichen Transparenz gegenüber den Parlamenten der Öffentlichkeit herstellt, gleichzeitig aber auch neue Wege für neue Herausforderungen bereitet.
Die Voraussetzungen dafür bringt Maaßen wohl mit. Erstens das Vertrauen seines Ministers und zweitens langjährige Berufserfahrung im Bundesinnenministerium, zuletzt als Leiter der Unterabteilung für Terrorismusbekämpfung. Nicht ganz so reibungslos wie im Fall der Nachbesetzung des Chefsessels beim Verfassungsschutz lief es ja bekanntermaßen bei der Bundespolizei. Hier trat niemand zurück, hier wurde gefeuert. Bundesinnenminister Friedrich trennte sich spektakulär und ohne Angabe von Gründen vom obersten Bundespolizisten Seeger, der ihm dann würdeloses Verhalten in der Bild-Zeitung nachrief, und machte Dieter Roman zum Nachfolger Seegers. Gleichfalls heute erster Arbeitstag für den neuen Chef der Bundespolizei Roman, den der Innenminister zur Amtsübernahme ins Hauptquartier nach Potsdam begleitete.
Der neue Präsident der Bundespolizei wird mit viel Leidenschaft, mit viel Kompetenz und mit dem entsprechenden Fingerspitzengefühl auch für die Mitarbeiter dazu beitragen, dass die Bundespolizei homogen aufgestellt ist und ihrer wichtigen Aufgabe im Sicherheitsgefüge der Bundesrepublik gerecht werden kann.
Für Verärgerung bis Irritation in die Koalitionskreise hinein hatte gesorgt, dass der entlassene Roman-Vorgänger Seeger von seinem Rauswurf am Wochenende aus der Zeitung erfahren hatte, bevor ihn der Minister am Montag ins Amt bestellte, um ihn persönlich zu entlassen. Kein Umgang stillos und überhaupt so nicht. Roman und Maaßen, beides erfahrene Beamte aus dem Innenministerium, die sich beruflich mit Fragen des Terrorismus und der inneren Sicherheit eingehend befasst haben. Sie sind nun jene Männer, die das volle Vertrauen des Ministers haben und nicht aus den Behörden stammen, die sie nun führen. Das ist ein deutlicher Hinweis darauf, dass die Leine zwischen Bundesamt für Verfassungsschutz und Bundespolizei auf der einen Seite und dem Bundesinnenministerium auf der anderen ein Stück kürzer geschnitten wurde.
Große Teile der deutschen Industrie werden bis zum Jahr 2022 weiter von der Ökosteuer befreit. Die rund 25.000 betroffenen Betriebe sollen sich dafür zu mehr Energieeffizienz und Stromeinsparungen verpflichten. Das hat die Bundesregierung heute beschlossen. Opposition und Umweltschützer sprachen von einem Milliardengeschenk an die Wirtschaft. Jochen Zierhut.
Knallharte Klientelpolitik für die Großindustrie. Mit solchen Angriffen wie hier vom Umweltverband BUND musste Philipp Rösler rechnen. Zunächst setzt der FDP-Wirtschaftsminister dem ein etwas gedrechseltes Selbstlob entgegen.
Dieses Gesetz zeigt, dass erfolgreiche Wirtschaftspolitik und kluge Umweltpolitik Hand in Hand sehr erfolgreich eben auch gemeinsam sein können.
Weiterhin keine Ökosteuer für die Industrie, wenn die Betriebe Energie sparen. Das findet der FDP-Wirtschaftsminister eben gelungen. Entlastungen bis 2022 von jährlich 2,3 Milliarden Euro für rund 25.000 Unternehmen, sogenannte energieintensive, etwa Aluminiumhütten oder Chemiehersteller. Dann Klartext an alle Kritiker.
Also kurz und gut, es geht um Jobs. Und ich bin es langsam leid, dass man sich ständig dafür erklären muss, wenn man für Arbeitsplätze, wenn man für Jobs in Deutschland selber kämpft.
Umweltverbände und die Grünen hatten schon vorab kritisiert, dass die Gegenleistung, die die Industrie beim Stromsparen und der Energieeffizienz erbringen muss, zu gering sei. Zunächst 1,3% Einsparungen pro Jahr. Ohne größeren Aufwand sei da schon viel mehr möglich. Und SPD-Umweltexperte Mirsch fordert Steuererleichterungen nur gegen verbindliche Auflagen. Grünen-Chef Cem Özdemir erklärte, die zusätzlichen Kosten der Energiewende müssten Privathaushalte und kleine und mittelständische Unternehmen bezahlen. Wirtschaftsminister Rösler findet die Vorgaben für die Industrie dennoch ambitioniert, bezeichnet dagegen besonders die Kritik der Grünen als populistisch, denn es sei die Fortsetzung einer rot-grünen Entscheidung. Die Steuererleichterungen seien gleich geblieben, aber das Gesetz verbessert worden.
Denn künftig wird es solche Erleichterungen für die deutsche Wirtschaft nur noch geben können, wenn entsprechende Gegenleistungen erbracht werden, in Form eines Umwelt- oder Energiemanagementsystems.
Der Haken, die jeweiligen Firmen müssen nicht nachweisen, dass sie Energie besser einsetzen und sparen. Das Einsparziel muss die gesamte Branche erreichen. Christian Noll von der Unternehmensinitiative Energieeffizienz bezeichnet den Gesetzentwurf deshalb als verpasste Chance.
Dieses Ziel von 1,3% ist nicht nur ohne Mühen zu erfüllen, sondern sogar ohne Mühe übererfüllbar. Da geht kein wirklicher Impuls in die stromintensiven Unternehmen und vor allen Dingen eben auch nicht in die Wirtschaft insgesamt, Energie tatsächlich einzusparen.
Der Wirtschaftsminister hat sich also mit einem wirtschaftsfreundlichen Kurs im Kabinett durchgesetzt. So hätte auch der FDP-Chef Rösler heute zufrieden sein können, wäre da nicht der notorische innerparteiliche Störenfried Wolfgang Kubicki aus Schleswig-Holstein. Der sagte in einem Interview, der liberale NRW-Chef Christian Lindner sei der geborene neue Bundesvorsitzende.
Zum Thema auch unser Kommentar von Georg Schwarte.
Da schreien wir wieder. Ökosteuerschweinerei. Wir kleinen Verbraucher müssen sie zahlen. Die Industrie ist mal wieder fein raus. So sieht's doch aus. Von wegen. So nämlich sieht's aus im Empörungsdeutschland des Jahres 2012. Keiner will Atomkraft, ein Endlager schon gar nicht. Aber mehr Geld für Strom zahlen will auch niemand. Energiewende? Dolle Sache. Aber neue Trassen mit Hochspannungsmasten in Sichtweite der heimischen Terrasse? Nicht mit uns. Photovoltaikanlagen auf Wiesen, Scheunen und Dächern? Geldschneiderei auf unsere Kosten, Windkraftanlagen. Schöne Idee im Grunde, aber die Landschaft verspargeln sollen sie woanders. Wasserkraft, solange der Stausee in Norwegen liegt, CO2-Speicher unter der Erde, Teufelswerk, also abgelehnt. Aber Arbeitsplätze in der Industrie, her damit. Am besten gut bezahlte, Wachstum und Exportweltmeisterschaft inklusive. Wenn diese Wirtschaft samt angegliederter Lobbyabteilung aber erfolgreich, wie die Ökosteuerbefreiung belegt, darauf hinweist, dass nicht alles geht, hohe Energiekosten, sichere Arbeitsplätze, wettbewerbsfähige Unternehmen, dann schmollen wir Verbraucher und fühlen uns übervorteilt. Am Beispiel Energie zeigt sich, dass hierzulande das Gewünschte genau so lange gut ist, wie es einen nicht selbst betrifft. Dass übrigens die Ökosteuer, einst von Rot-Grün erfunden, nie die Lenkungswirkung hatte, die ihre Erfinder mal propagierten, nämlich Energiesparen zu belohnen, darüber redet längst kein Mensch mehr. Und will man einem Wirtschaftsminister Rösler tatsächlich vorwerfen, dass der Wirtschaftsminister den Slogan seines eigenen Ministeriums ernst nimmt, Wirtschaft, Wachstum, Wohlstand und deshalb mit Blick auf das produzierende Gewerbe hohe Energiekosten für energieintensive Unternehmen als Standortgefahr definiert? Der Mann macht seinen Job. Die Lobbyisten der Industrie übrigens auch. Und die Grünen, die jetzt von Subventionen für die Bosse reden, sind leider nur halbehrlich. Die 2,3 Milliarden Subventionen für die Ökosteuerbefreiung ist beispielsweise verglichen mit einer Pendlerpauschale, die jedes Jahr über 4 Milliarden Euro kostet, kein echter Brocken. Über die ökologische Lenkungswirkung dieser Pendlerpauschale können die Grünen ja im nächsten Bundestagswahlkampf laut nachdenken. Keine Frage, dass die jetzt von der Ökosteuer befreiten Unternehmen nicht einmal einzeln nachweisen müssen, dass sie im Gegenzug die Energieeffizienz steigern, ein Witz. dass die jetzt vereinbarten jämmerlichen 1,3% branchenweite Einsparung von Energie schon heute Jahr für Jahr durch normale technische Erneuerung von Anlagen zustande kommt. Ein weiterer Witz, den Wirtschaftsminister Rösler, was es doppelt witzig macht, sogar ambitioniert nennt. Das allein könnte man diesem Philipp Rösler vorwerfen. Ansonsten hat der Mann offen gesagt, um was es hier geht. Um Jobs, um nichts anderes. Nicht das Schlechteste, wie unsere europäischen Nachbarn gerade leidvoll erfahren müssen.
Georg Schwarte kommentierte, seit heute gelten in Deutschland einige Gesetzesänderungen. Eine betrifft die Spediteure. Eine Maut für schwere Lkw wird nicht mehr nur auf Deutschlands Autobahnen erhoben, sondern auch auf mehreren gut ausgebauten Bundesstraßen. Anja Günther.
Um Punkt Mitternacht hatte Bundesverkehrsminister Peter Ramsauer den symbolischen roten Knopf gedrückt. Seit heute also müssen Spediteure nicht nur auf Autobahnen eine Lkw-Maut zahlen, sondern auch auf mehrspurigen Bundesstraßen, die an eine Autobahn angebunden sind.
3, 2, 1.
17 Cent pro gefahrenen Kilometer beträgt die Straßennutzungsgebühr. Gezahlt werden muss für Lastwagen, die mindestens 12 Tonnen wiegen. Die Lkw-Maut ist für den Bundesverkehrsminister ein einträgliches Geschäft. Sie brachte zuletzt 4,5 Milliarden Euro jährlich. Ramsauer hofft nun auf weitere 100 Millionen Euro pro Jahr und versichert, das Geld wird sofort reinvestiert in Brücken und Fahrbahnen.
Mittelherkunft aus der Straße, Mittelverwendung in die Straße hinein, genauso wie dies bei der Lkw-Maut bisher schon der Fall ist.
Neben den fast 13.000 Kilometern Autobahn sind nun auch etwa 1.100 Kilometer Bundesstraße mautpflichtig. Im Norden betroffen ist beispielsweise die B5 Hamburg-Billstedt-Hamburg-Eifelstraße, die B76 bei Kiel und die B103 bei Rostock. Die stark befahrene B75 dagegen ist kaum betroffen, weil sie zweispurig ist, etwa zwischen Schesel und Torstedt. Samt Gemeindebürgermeister Dirk Bostelmann hofft, dass Lärmbelästigung und Luftverschmutzung sinken, sobald die Ausbauarbeiten auf der A1 abgeschlossen sind. Bostelmann gibt aber zu bedenken,
wenn sich herausstellen sollte, dass tatsächlich viel Mautvermeidung festgestellt werden kann, auch nachdem die A1 fertig ist, dann würde man auch darüber nachdenken, eine zweispurige Bundesstraße zu bemauten.
Eine Lkw-Maut auf allen Bundesstraßen und im Einzelfall auch auf Landstraßen, das fordern die meisten Städte und Gemeinden und auch SPD, Grüne sowie Umweltverbände. Sie alle befürchten, dass als Folge der Maut auf mehrspurigen Bundesstraßen viele Lastwagenfahrer auf Landstraßen ausweichen. Dass Ramsauer durch die erweiterte Lkw-Maut tatsächlich jährlich 100 Millionen Euro zusätzlich einnimmt, daran zweifeln Experten. Es ist nämlich ein enormer Verwaltungsaufwand, die Maut zu erheben. Außerdem will ja auch der Mautbetreiber Toll Collect noch was verdienen. 30 Millionen Euro pro Jahr sind der Firma garantiert.
Seit heute gilt auch ein neues Transplantationsgesetz. Damit sollen Organspenden besser koordiniert und Lebensspender besser abgesichert werden. Die sogenannte Entscheidungslösung gilt erst ab November. Ute Andres.
Alle 5 Jahre werden die Krankenkassen ihre Versicherten befragen, ob sie spenden wollen oder nicht. Niemand muss eine Entscheidung treffen. Außerdem sollen alle Krankenhäuser, die Organe entnehmen, einen Transplantationsbeauftragten beschäftigen. Ziel des Gesetzgebers, die Zahl der Organspender in Deutschland zu erhöhen. Hier werden 3-mal so viele Organe gebraucht wie angeboten. 12.000 Menschen warten zurzeit auf eine lebensrettende Niere, Leber, Herz oder Lunge. Aber weniger als 4.000 Organe wurden im vergangenen Jahr transplantiert. Davon haben nur 1.200 Patienten profitiert. Der Skandal um manipulierte Krankenakten habe viele Menschen verunsichert, sagt Günther Christe, medizinischer Vorstand der Deutschen Stiftung Organtransplantation. Die Bereitschaft zur Organspende dürfe, so schwierig es auch sei, nicht in Frage gestellt werden.
Seit Mitternacht gelten noch mehrere neue Gesetze zum Verbraucherschutz. Unter anderem sollen Kunden durch die sogenannte Buttonlösung vor Kostenfallen im Internet geschützt werden. Volker Schafranke.
Mit einer Bestellung für einen angeblich kostenlosen Virenschutz hat häufig alles begonnen. Ein kurzer Klick und man hatte plötzlich ein kostenpflichtiges Jahresabo abgeschlossen. Eine Rechnung flatterte ins Haus. Mit dieser Kostenfalle im Internet ist jetzt Schluss. Ab sofort wird den Abo-Fallen im Netz ein Riegel vorgeschoben. Anbieter müssen vor einem endgültigen Vertragsabschluss noch einmal deutlich über alle anfallenden Kosten informieren und der Verbraucher bestätigt das Ganze dann mit einem Buttonklick. Fehlt diese Angabe, kommt ein Vertrag nicht zustande. Verbraucherschützer und auch die Bundesregierung haben bei dieser Lösung an einem Strang gezogen und sind zufrieden. Der Bundesverband der Verbraucherzentralen hofft, dass damit die Plage des Unterjubelns von Verträgen im Internet ein Ende hat. Das Justizministerium rät aber weiterhin, wer in Zukunft aufgefordert wird, eine ihm unbekannte Rechnung zu begleichen, sollte nicht gleich nachgeben und Kontakt zu einer Verbraucherzentrale aufnehmen.
Neu ist seit heute auch die Blue Card. Mit ihr will die Bundesregierung Fachkräfte aus Nicht-EU-Ländern nach Deutschland locken. Lioba Werrelmann schildert, welche Voraussetzungen Bewerber erfüllen müssen.
Wer hochqualifiziert ist, kann ab heute leichter in Deutschland arbeiten und sich hier niederlassen. Nicht-EU-Bürger müssen dazu einen Hochschulabschluss haben, einen Arbeitsvertrag mit einem deutschen Unternehmen und ein Jahresgehalt von mindestens 44.800 Euro. Damit wurde die Verdienstgrenze deutlich gesenkt. Mehr noch, für die sogenannten Mangelberufe, also für die Jobs, für die hierzulande händeringend Leute gesucht werden, gilt eine Mindestverdienstgrenze von 35.000 Euro im Jahr. Das soll Naturwissenschaftler anlocken, Ingenieure und Computerspezialisten. Wer mit der Blue Card 3 Jahre lang hier gearbeitet und in die Sozialkassen eingezahlt hat, soll auf Dauer bleiben dürfen. Die besonders gut Deutsch sprechen, dürfen schon nach 2 Jahren bleiben. Es ist das erste Mal, dass eine Integrationsleistung belohnt wird. Bundesinnenminister Hans-Peter Friedrich sagt denn auch ganz deutlich, wen die Bundesregierung unbedingt willkommen heißen will und wen eher weniger.
Für gering qualifizierte, vorübergehende, befristete Aufenthaltsgenehmigungen in Deutschland, für hochqualifizierte nach 3 Jahren, für manche nach 2 Jahren, und für Höchstqualifizierte, also für Nobelpreisträger, machen wir keine Einschränkungen, sondern da gibt es natürlich sofort die Niederlassungsfreiheit.
Applaus bekam Friedrich dafür wenig von der Opposition. Der geht das Gesetz nicht weit genug. Und auch Union und FDP hatten lange miteinander gerungen. So ganz von allein ist die Bundesregierung auf die Blue Card nämlich nicht gekommen. Sie setzt damit eine Richtlinie der Europäischen Union um. Und das mit gehöriger Verspätung.
US-Verteidigungsminister Panetta war heute zu Gast in Israel. Gespräche über Syrien und den Iran standen im Mittelpunkt. Im Atomstreit mit Teheran stärkte Panetta der israelischen Regierung den Rücken und bezeichnete einen möglichen US-Militäreinsatz erneut als Option. Aus Tel Aviv, Sebastian Engelbrecht.
Die Vereinigten Staaten seien darauf vorbereitet, andere Optionen umzusetzen, wenn Iran weiter an der Entwicklung von Atomwaffen arbeite, sagte US-Verteidigungsminister Leon Panetta in Israel. Gemeint ist ein Militärschlag gegen iranische Atomanlagen. Aber diese Drohung bleibt erkennbar die zweite Option für die amerikanische Regierung. Bei einer Pressekonferenz mit dem israelischen Verteidigungsminister Barak hielt sich Panetta mit Kriegsdrohungen zurück. Ich möchte mich nicht an Spekulationen beteiligen, was wir tun werden oder was nicht. Meine Hoffnung ist, dass wir zusammenarbeiten, denn es geht hier um eine gemeinsame Sache. Wir sind beide interessiert, Iran daran zu hindern, eine Atomwaffe zu erlangen. US-Verteidigungsminister Panetta und seine israelischen Gesprächspartner bemühten sich, anders als bei früheren Treffen, die Differenzen in der Iran-Politik nicht zu deutlich nach außen zu tragen. Alle Optionen sind auf dem Tisch, auch die militärische. Das ist weiterhin die Devise der US-Regierung. Wir müssen alle Optionen, alle Möglichkeiten ausreizen, bevor wir auf eine militärische Option zurückgreifen. Ich denke, das ist wichtig. Bis zu den US-Präsidentschaftswahlen im November sind Präsident Obama und sein Verteidigungsminister offenkundig nicht an einem Militärschlag gegen Iran interessiert. Israels Ministerpräsident Netanyahu dagegen bemüht sich in diesen Tagen, das Thema der iranischen Bedrohung erneut ins Zentrum der Aufmerksamkeit zu rücken. Gestern gab er den 3 wichtigsten israelischen Fernsehprogrammen Interviews auf eigene Initiative. Darin betonte er, dass Israel notfalls auch ohne die USA bereit sei, das iranische Atomprogramm zu bombardieren. Israel hat das Recht, sich mit eigenen Kräften selbst zu verteidigen, gegen jede Bedrohung. Es ist völlig klar, dass wir die Entscheidungen treffen müssen, die unser Schicksal und unsere Zukunft bestimmen. Gestützt wird Netanyahu nach wie vor von seinem Verteidigungsminister. Ehud Barak erklärte, er halte die Wahrscheinlichkeit für äußerst gering, Iran mit Verhandlungen von seinem Atomprogramm abzubringen. Barak sagte in Gegenwart von Panetta über den Iran, sie sind sehr nah dran, Uran auf 20% anzureichern, in einer Menge, die annähernd gebraucht wird, um eine Waffe zu produzieren. Und sie machen jeden Tag weiter. Es geht hier nicht um eine passive Symmetrie. Wir haben eindeutig etwas zu verlieren. durch die ausgedehnte Zeit, die Sanktionen und Diplomatie brauchen, weil die Iraner weitermachen, nicht nur bei der Anreicherung. Dennoch diskutierten Barak und Panetta bei ihrem Treffen keine Details eines möglichen Angriffs auf den Iran, so der US-Verteidigungsminister.
Über eine sogenannte Finanztransaktionssteuer wird in der EU seit langem gestritten. Frankreich prescht nun vor und bittet Anleger zur Kasse. Beim Handeln mit Aktien von Unternehmen, deren Hauptsitz Frankreich ist und deren Börsenwert mindestens 1 Milliarde Euro beträgt, werden 2% Steuer fällig. Aus Paris Daniela Jungans.
Mehr als 1 Milliarde Euro soll die Finanztransaktionssteuer jährlich in den französischen Staatshaushalt spülen. Und das, obwohl längst nicht jeder Aktienhandel von der neuen Abgabe betroffen ist. Denn Frankreich lässt Ausnahmen zu. Grundsätzlich muss nur zahlen, wer mit Papieren von französischen Unternehmen handelt. Und auch dann nur, wenn die jeweilige Firma einen Börsenwert von mindestens 1 Milliarde Euro hat. Davon betroffen sind derzeit nach Regierungsangaben 109 Unternehmen. Die meisten sind große, international tätige Konzerne wie Air Liquide, Total und Vivendi. Aber auch der Luxuskonzern LVMH, zu dem unter anderem Louis Vuitton gehört. An der Pariser Börse war die Einführung der neuen Steuer bislang kaum zu spüren. Die meisten Aktienkurse gingen im Tagesverlauf nach oben. Allerdings befürchten Börsenvertreter langfristig einen Rückgang der Investitionen. Die Entscheidung, eine Transaktionssteuer einzuführen, stammt noch von Ex-Präsident Nicolas Sarkozy. Doch auch sein Nachfolger, der Sozialist François Hollande, findet die Besteuerung von Aktiengeschäften richtig. Er hat lediglich die geplante Höhe der Abgabe verdoppelt, von 0,1% auf 0,2%. Außerdem will Hollande demnächst für eine Verschärfung sorgen und die Steuer auf alle Finanztransaktionen ausdehnen. Ginge es nach dem Willen der EU-Kommission, würde es in allen EU-Ländern eine solche Abgabe geben. Die könnte den 27 Mitgliedstaaten gemeinsam rund 57 Milliarden Euro pro Jahr einbringen. Doch viele Länder befürchten negative Auswirkungen auf ihre Finanzstandorte, zum Beispiel Großbritannien.
Apropos Finanzkrise, trotz aller Kritik an ihrer Europolitik, bei den Wählern bleibt Bundeskanzlerin Merkel Deutschlands beliebteste Politikerin. Das geht aus dem jüngsten ARD-Deutschland-Trend hervor. Jörg Schönbohm.
Es ist ein Sommer ohne Sommerloch. Die Sorge um den Euro prägt die politische Stimmung. 3/4 der Deutschen glauben, dass ein Ende des Euro für unsere Wirtschaft nur schwer zu verkraften wäre. Mehr als die Hälfte, 56%, wünschen sich deshalb, dass die Regierung alles tut, um die gemeinsame Währung zu erhalten. Von dieser Stimmung profitiert, wer in der Krise besonderes Vertrauen genießt. 70% sehen die Rettung des Euro bei Kanzlerin Merkel in guten Händen. Das nützt der Union auch in der Sonntagsfrage. Sie steigt auf 36%. Gegen sie wäre nach gegenwärtigem Stand keine Regierungsbildung möglich. Die SPD fällt zurück auf 28%. Die Grünen haben 13, die Piraten 8, die Linke 6 und die FDP 5%. Möglich wäre danach entweder eine große Koalition oder ein schwarz-grünes Bündnis. Vor dieser Alternative gestellt, wünschen sich fast 2/3 der Befragten wieder eine Regierung aus Union und SPD. Alle Zahlen aus dem Deutschland-Trend heute Abend in den Tagesthemen.
Das gab es in der 65-jährigen Geschichte des Rheinland-Pfälzischen Landtages erst zweimal. Eine Sondersitzung mitten in den Sommerferien. Es ging um die Insolvenz der staatlichen Nürburgring GmbH mit Rennstrecke und angrenzendem Vergnügungspark in der Eifel. Aus Mainz, Armin Angele.
Ministerpräsident Kurt Beck tritt als Erster ans Pult. Er wirkt betroffen und gibt sich reumütig. Er bedauere die Insolvenz der Nürburgring GmbH. Beck räumte ein:
Es sind Fehler gemacht worden, die etwas damit zu tun haben, dass man Besucherzahlen am alten Ring gemeldet hat, die offensichtlich nicht tatsächliche Zahlen waren. Es sind dann auch noch Fehler passiert bei der Privatfinanzierung, die nicht funktioniert hat. Es sind dazugekommen Baukostensteigerungen in Größenordnungen, die keinesfalls akzeptabel sind.
Als Ministerpräsident übernehme er dafür die Verantwortung. Beck bat Bürger und Beschäftigte am Nürburgring um Entschuldigung. Niemand habe diese Pleite gewollt oder vorhersehen können. Den von der CDU-Opposition geforderten Rücktritt lehnte Beck ab.
Ich sehe zu einer solchen Konsequenz deshalb keinen Anlass, weil es meine Aufgabe ist, dieses Land im Auftrag der Wählerinnen und Wähler zu führen. Und dort, wo Probleme entstanden sind, auch aufgrund von politisch zu verantwortenden Fehlern, die gemacht worden sind, daraus wieder eine Zukunftsperspektive entstehen zu lassen. Und diesen Weg will ich gehen und dafür stehe ich, meine sehr geehrten Damen und Herren.
Währenddessen Kopfschütteln bei Abgeordneten der CDU. CDU-Landeschefin Julia Klöckner warf Ministerpräsident Beck Versagen vor. Steuergelder im dreistelligen Millionenbereich seien vernichtet worden. Durch die Nürburgring-Pleite sei der Landeshaushalt in die Schieflage geraten. Selbst SPD-Mitglieder würden dafür Kurt Beck verantwortlich machen.
Ich habe auch noch nie so viel Post von SPD-Mitgliedern bekommen. Und die sind entsetzt über diese Landesregierung. Sie sind erschrocken über das trotzige Verhalten eines Ministerpräsidenten, der wild und blind entschlossen ist, alles auszusetzen. Und sie können es nicht fassen, wie die SPD für einen Freizeitpark solche Risiken eingehen konnte zum Schaden des rheinland-pfälzischen Volkes.
Die Nürburgring GmbH stand Anfang Juli vor der Pleite. Deshalb wollte die Landesregierung noch einmal Geld zuschießen. Doch das erlaubte die EU-Kommission vorerst nicht. Deshalb musste die Gesellschaft Insolvenz beantragen. Die EU-Kommission prüft derzeit, ob die Landesregierung die Nürburgring GmbH rechtswidrig mit Steuergeldern subventioniert hat. Dabei geht es um rund 500 Millionen Euro. Zwei Sanierer sollen nun den Nürburgring retten. Formel-1-Rennen, das Festival Rock am Ring und andere Veranstaltungen sollen dort auch in Zukunft stattfinden.
Die Olympischen Spiele in London.
Und unser Reporter heute Abend ist Oliver Frick, uns jetzt zugeschaltet aus London. Es war die ersehnte Medaille für den Favoriten und doch eine Sensation. Nach 24 Jahren wieder olympisches Gold für den legendären Deutschlandachter im Rudern. Ist das das Signal, das die deutschen Olympioniken brauchten, um auch in anderen Disziplinen durchzustarten?
Also es war das richtige Signal heute Vormittag, dieses packende Rennen, dieses enge Duell mit Großbritannien und mit Kanada. Ganz besonders, wenn man die Geschichte so ein bisschen hinter diesem Deutschlandachter kennt, denn vor 4 Jahren, da haben die Jungs in Peking bei den Olympischen Spielen sogar den Hoffnungslauf verloren. Sie wurden als Olympia-Titanic verspottet. Erwachsene Männer, Athleten saßen erschöpft und tränenreich im Boot und haben sich geschworen, das passiert uns nicht noch einmal. Und jetzt haben sie 4 Jahre alles für diesen Sport gegeben und haben heute eine Goldmedaille gewonnen, das war wirklich groß.
Das waren nicht die einzigen Medaillen heute. Was hat Sie persönlich noch besonders begeistert?
Also natürlich war am emotionalsten der Gewinn dieser Goldmedaille im Achter. Aber zuvor hatten die Damen ja, der Doppelvierer um Schlagfrau Britta Oppelt aus Berlin, ja schon vorgelegt mit einer Silbermedaille. Sehr emotional. Auch das erste Gold für Großbritannien, auch beim Rudern für Clover Stanning vor 25.000 Zuschauern. We salute you, we salute you. Die BBC-Reporter, die haben sich kaum mehr eingekriegt. Also das war wirklich großartig heute Vormittag da draußen beim Rudern. Am Nachmittag ging es dann emotional weiter, auch vor vielen, vielen Menschen hier mitten in London mit dem Einzelzeitfahren bei den Frauen. Judith Arndt hat Silber gewonnen für Deutschland. Die ist 36 Jahre alt schon, sind ihre 5. Olympischen Spiele. Riesenleistung heute Nachmittag von ihr. Und Toni Martin aus Cottbus, der so großes Pech hatte die ganze Saison, der fuhr ganz ruhig, ganz gleichmäßig, immer schnell und gewann auch Silber für die deutsche Olympiamannschaft. Und auch da konnten die Briten jubeln, denn Bradley Wiggins, der Held der Tour de France, gewann Gold. Damit sind wir noch nicht am Ende bei den ganzen Medaillen. Es gibt noch eine Silbermedaille und zwar im Judo. Kerstin Thiele aus Leipzig heißt die Dame. Die hat sich heute selbst übertroffen mit dem Gewinn der Silbermedaille in der Klasse bis 70 Kilogramm. Und eine Bronzemedaille gab es auch noch. Damit haben wir alle Medaillenfarben heute beisammen. Und zwar im Kanuslalom. Die Disziplin hieß Kajak Einer. Und der stolze Gewinner der Bronzemedaille, der kommt aus Augsburg und heißt Hannes Aigner.
Gab es auch Tränen der Enttäuschung im deutschen Lager heute?
Also richtige Tränen habe ich heute eigentlich keine fließen sehen. Das kann sein, dass das noch kommt, denn Britta Steffen muss heute noch ins Becken. Und zwar Halbfinale über 100 Meter Freistil. Es läuft nicht so gut bei den deutschen Schwimmern. Britta Steffen ist zwar die amtierende Olympiasiegerin. Sie hat ja vor 4 Jahren in Peking Gold über diese Strecke gewonnen. Aber heute hat sie sich im Vorlauf reingezittert in dieses Halbfinale. Also da könnten schon Tränen fließen, wenn sie heute das Finale verpassen sollte. An der Seite ihrer Kollegin Daniela Schreiber. Aber vielleicht gibt es auch noch mal Jubel im deutschen Team, denn momentan läuft bei den Turnern das Mehrkampffinale bei den Männern. Und der Marcel Nguyen und Fabian Hambüchen, die sind beide so gut in Form, denen darf man durchaus eine weitere Medaille heute für Deutschland zutrauen.
Live aus London, unser Reporter Oliver Frick. Und das war das Echo des Tages. Am Mikrofon verabschiedet sich für heute Abend Ulrike Heckmann.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.